Die verflixte 13. Sendung hat uns das Genick gebrochen, Frau Sarah.
Das stimmt, Frau Julia.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die tatsächlich hoffentlich 14. Folge von Simulanten, Simulation des Selbst.
Nach sagenhaften fast 2 Jahren Pause, die uns grundlegend verändert haben.
Genau, und wir hoffen, dass ihr uns alle noch wohlgesonnen seid, weil eigentlich habe ich ganz schön Lust, wieder Podcasts zu machen mit dir.
Definitiv. Wir haben irgendwie vorhin mal geguckt, was wir alles so gemacht haben und waren ganz sprachlos darüber, was wir schon alles für Weisheiten von uns in den Raum geschickt haben.
Ja, wir haben auch ganz kurz beschlossen in unserer arroganten Art und Weise, dass ja eigentlich viel schon gesagt wurde und sich manchmal die Welt gar nicht so viel weiterdreht, was bestimmte Themen angeht.
Oh Gott, das ist unfassbar, wenn man sich das eigentlich überlegt. Was war unsere letzte Sendung? Der Titel von unserer letzten Sendung, Frau Julia?
Don't drink tea. Oh. Nee, Quatsch, warte, ich möchte das gerne korrekt wiedergeben.
Ja.
Das große Elend oder unconscious people don't want tea.
Ihr erinnert euch. Solltet ihr euch nicht erinnern, hört sie nach.
Ja, wir haben eigentlich damals das Thema, was haben wir da, ausnahmslos war es, oh Gott, das war auch ein Hashtag.
Krass. Nein, es war im Januar nach diesem Kölner Domplatten-Elend.
Stimmt.
Und den elenden Diskussionen danach.
Und wir haben immer noch elende Diskussionen um sexuelle Übergriffe.
Genau, jetzt haben wir gedacht, ach, wir sind ganz innovativ und reden über MeToo und haben dann festgestellt, es ist echt irgendwie, es ist ein bisschen albern. Wir sind irgendwie 2 Jahre weiter und kein Stückchen weiter gefühlt, oder?
Ja, vor allem scheint es immer noch eine Notwendigkeit zu sein, Menschen zu erklären, was Konsens ist.
Wahnsinn.
Und auf Twitter waren da ganz lustige Beispiele auch, deswegen war ich echt erstaunt, dass wir eigentlich darüber schon geredet haben. Da wurde der Tee halt durch eine Zigarette ersetzt. Also, dass du Menschen, die rauchen, ja auch nicht einfach mal eine Zigarette in den Mund steckst.
Mm. Boah, sollen wir da jetzt echt einsteigen? Es ist eigentlich wirklich, wobei andererseits sind wir wirklich kein Stück weiter.
Also ich denke, weil ich bin ja versucht, optimistisch zu sein. Ich glaube schon, dass sich immer auch Dinge entwickeln. Aber gerade dieses Thema halt ein wahnsinniges, hartnäckiges, verhaftetes Thema ist bei vielen Menschen. Also das braucht einfach, glaube ich. Also es soll nicht positiv klingen.
Nein, es ist, ich bin irgendwie, oh Gott, ich merke schon, ich kriege diese Ratlosigkeit. Ich wollte mir aber eigentlich, nein, ich würde gar nicht behaupten wollen, dass wir nicht weiter sind, weil das stimmt nicht. Wir sind ja eigentlich auch auf Gesetzesebene in den letzten knapp 2 Jahren echt ein Stückchen weitergekommen. Das heißt, wir haben irgendwie Nein heißt Nein eingeschrieben als ein Prinzip, was es vorhin so nicht noch nicht gab. Deutschland hat die Istanbul-Konvention endlich verabschiedet und also sozusagen, wir haben eigentlich eine ganze Reihe von Dingen, die auch auf rechtlicher Ebene weitergegangen sind. Aber wenn man sich dann den Diskurs anguckt und sich überlegt, wie parallel sozusagen diese ganze Debatte verhandelt wird, dann hat man halt manchmal das Gefühl, das ist unglaublich.
Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was diese Istanbul-Konvention eigentlich sagt oder will?
Naja, diese Istanbul-Konvention hat halt auf europäischer Ebene festgeschrieben, eine ganze Reihe von Prinzipien, die eben zu verabschieden sind, um das Thema Gewalt gegen Frauen ganz grundsätzlich nochmal anders anzupacken. Und die ist, glaube ich, meines Wissens schon 2011 verabschiedet worden. Lass mich nichts Falsches sagen. Aber irgendwas, genau, 2011 in Istanbul und auch von Deutschland unterzeichnet worden. Aber es brauchte eben eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen, um die dann auch eben ratifizieren zu können. Und mit der Einführung dieses Prinzips von Nein heißt Nein, ist sozusagen Deutschland jetzt auch auf dem Weg, die tatsächlich zu ratifizieren. Und die wird irgendwie Anfang 2018 in Kraft treten. Also
das ist ja eigentlich erstmal sehr positiv.
Das ist super. Also wichtiger Schritt, sicher nicht der letzte wichtige, aber immerhin einer, wo man dann gucken kann, ob tatsächlich auch die Gerichte das dann so umsetzen. Ich meine, das wird ja sicher nochmal der entscheidende Punkt sein.
Mhm.
Ja. Ja, aber trotzdem, ich meine, jenseits dessen fühlt sich das trotzdem immer noch so an. Hast du diese Schweden Schwedendiskussion verfolgt?
Welche Schwedendiskussion? Du meinst die Diskussion in Schweden um diesen Akt? Oh Gott, ich kann es gar nicht formulieren. Sie sage ich auch schon, um diesen Akt. Nee, ich habe nur ganz viele feindselige, böse Tweets in einer meiner unendlichen Twitter-Profilen gelesen, wo ich gedacht habe, wo es mir die Haare zu Berge gestellt hat. Du meinst jetzt um Konsens, ja, wo es um Konsens geht und
genau.
Wie heißt es denn nochmal genau? Das ist ja eine Gesetzgebung auch in Schweden.
Genau.
Wie heißt die nochmal, weißt du es?
Ach, ich weiß nicht, ich habe immer nur Einvernehmen gelesen, ich kann das nicht, aber wie es wirklich heißt, weiß ich nicht, ich kann kein Schwedisch.
Nein, aber ich meine, wie es jetzt auch medial einfach diskutiert wurde, meinte ich jetzt eigentlich nur.
Naja, sie haben doch gesagt, sie haben Nein heißt Nein zu Ja heißt Ja. Und in den Zeitungen wurde halt irgendwie von jeder Seite irgendwie letzten Endes so getan, als müsste man jetzt vor jedem eben mal, wenn man irgendwie Sex hat, irgendwie einen Vertrag unterschreiben.
Ja, oder eine Feministin neben sich haben, das war das Härteste, was ich gelesen habe.
So absurd, dass sogar der Postillon irgendwann die Leute darüber aufklären musste, dass das irgendwie
ja,
absurd
richtig,
ist.
Ja, richtig, das war ein wunderschöner Tweet.
Ja, aber ich das...
Den müssen wir noch raussuchen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ihr seht, zu unserem schlechten Gewissen, weil wir lange nicht gepodcastet hast, kommt diese Grundhaltung der allgemeinen Verzweifeltheit. Nein, aber also was mich jetzt tatsächlich verzweifelt macht, ist, ich frage mich schon, wie schaut es eigentlich echt in den Betten aus? Also nicht, dass es mich wirklich interessieren würde, weil ich es wirklich eigentlich nicht wissen will, aber wenn diese große Empörung, dass man irgendwie ein Ja einholen soll, dann frage ich mich, wie habt ihr Sex, Leute?
Ja.
Also, das ja. Oder hat es damit nichts zu tun?
Naja, definitiv hat es damit zu tun. Mit was hätte es sonst was zu tun?
Ich weiß es nicht. Ich frage mich dann, ob ich ein sehr spießiges Verständnis davon habe, wie
Sexualität stattfinden
ja,
darf,
ganz genau.
Soll
Interaktion
und so weiter.
Sozusagen.
Ja, vielleicht fällt mir das so schwer, das zu beantworten, weil wir halt so bubble-mäßig, filtermäßig, glaube ich, von einem Grundverständnis ausgehen. So jetzt, was ich, du und meine Freundinnen und Freunde angeht.
Mit denen du Sex hast.
Richtig. Dass da Konsens irgendwie, glaube ich, wie soll man sagen, eigentlich die Prämisse ist, die unausgesprochene Prämisse, da darf sie unausgesprochen sein, dass es Konsens geben muss. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und das aber umgekehrt, glaube ich, oh Gott, da werde ich gleich ganz pessimistisch. Es ist eine Gesellschaft oder ich weiß auch nicht, ob es, ich glaube auch nicht, dass es ein Generationenkonflikt ist, das ist einfach immer zu einfach. Ja, ich könnte jetzt stumpf reduziert argumentieren, dass wir halt doch auch in einem Patriarchat leben.
Mm.
Und das ist, glaube ich, schon
du
Vorstellungen.
Alte Feministin.
Ja, ich darf ja nicht über Feminismus reden.
Warum?
Das ist ein hochpolitisches, sehr brisantes Thema. Nein, aber klar, es sind ja auch Denkweisen.
Mm.
Keine Ahnung. Also ich muss schon sagen, wenn du jetzt von schlechtem Gewissen redest und wir eine relativ lange Pause auch hatten, dass mein schlechtes Gewissen sich massiv auf vielen Ebenen in meinem Alltag ausgewirkt hat, wo ich nicht mehr irgendwie hinterherkomme. Also ich habe eine wunderbare kleine Tochter, aber seitdem hat sich bei mir einfach so ein bisschen dieses Zeit- und Lebenmanagement total verschoben. Und es begegnen einem auf einmal auch wieder ganz krude Ansichten, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass die vielleicht nicht so, ja, nicht mehr so gelebt oder gesehen werden. Also wenn du mich jetzt alte Feministin nennst, meine ich, dass ich schon verstärkt das Gefühl habe, wir sollten weiterhin junge und alte Feministinnen sein und bleiben.
Weil es dringend notwendig ist, weil du diese Sphäre von Eltern, Kinder, bla blub, drumrum so als so schrecklich wahrnimmst, oder?
Ja, so schrecklich würde ich gar nicht sagen. Also das weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll. Aber doch, teilweise schon.
Okay.
Ja, und das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt nur aus dem, was irgendwie ein feministisches Leben wie auch immer ausmacht, ne? Aber deswegen, ja, fällt mir das halt dann irgendwie auch mehr auf, dass es auf anderen Ebenen auch nicht stimmt. Und wenn du jetzt fragst, wie es in deutschen Betten aussieht, oh Gott, deutsches Betten.
Nein, das hast du zum Glück nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Zitat, das du mir in den Mund legst. Oh, ich habe da gleich so
Ja.
Frauke Petri-Fantasien und die will ich
Allerdings.
wirklich echt nicht haben. Da wird mir
Ja.
leider echt nicht so gut dabei.
Das stimmt. Ja.
Okay.
Wenn ich, ja, alles ist miteinander verschränkt. So meine ich eher.
Aber wieso hast du dann ein schlechtes Gewissen, weil du auch so schlecht geworden bist?
Naja, weil ich das alles ja internalisiert habe und aufgeatmet habe, eingeatmet habe mit der Muttermilch. Oh Gott, vielleicht nicht mit der Muttermilch, aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir ein Stück weit schon alt geworden sind. Mit bestimmten Denkweisen, Meinungen, Ideen über Geschlecht, wie Geschlecht zu sein hat, etc. pp. Und dass das manchmal einfach so aus einer anderen Ecke kommt. Also was man nicht steuern kann unbedingt. Damit meine ich, dass ich trotzig sein möchte. Ich möchte trotzig sein.
Okay, aber ich meine, korrigier mich, wenn ich das falsch verstehe. Das letzten Endes höre ich daraus, dass du sagst, dass das, was oder der Wunsch, so wild und unkonventionell und gesellschaftskritisch und utopistisch, man sich das eigene Leben vielleicht manchmal wünscht, dass man plötzlich drüber stolpert, über eigene Sachen, die in einem hochsteigen, wo man sich fragt, wie ist das plötzlich? Wie kommt es plötzlich, Sarah, dass du so eine komische, strenge Moralvorstellung über, weiß ich nicht, ich übersetze es mal im Bereich, ich habe jetzt irgendwie keine tolle
Moralvorstellung.
Tochter anzubieten, aber weiß ich nicht, im Bereich von Arbeit beispielsweise merke, ah, okay, da habe ich ganz klare Vorstellungen, wie soll da Haltung sein und die kollidiert manchmal vielleicht auch mit meinem theoretischen Anspruch, der kritischer auf Arbeit guckt, als das tatsächlich, was ich lebe oder welche Haltung ich auch von mir selber und anderen erwarte im Arbeitskontext an. Und da merke ich dann, ah, okay, da habe ich irgendwas mitgekriegt, was ich irgendwie, was plötzlich in mir hochkommt, was mich irgendwie erschrecken lässt oder so.
Definiere Arbeit in dem Kontext.
Naja, tatsächlich irgendwie ein Arbeitsverhältnis und also wie ist meine, ja, Gott, das klingt so bescheuert, aber wie ist meine Arbeitsmoral sozusagen? Wie fleißig bist du auf der Arbeit? Ah, so was
Jawohl.
Bescheuertes, genau.
Ja, das kann ich sehr gut. Das ist zum Beispiel auch ein großes, schlechtes Gewissen von mir.
Krank sein, zum
Ja,
Beispiel, ist
zum
so ein
Beispiel,
Thema.
total. Weil ich war jetzt tatsächlich durch die wunderschöne Einrichtungen von Tagesmüttern, sage ich schon, von Kitas, viel mehr konfrontiert mit Viren und Bakterien aller Art und einfach echt viel mehr scheiße krank als je zuvor in meinem Leben. Und habe dadurch mehr gefehlt und merke dann aber, dass ich in Gedanken schnell in der Arbeit wieder sein will. So.
Genau, und das ist aber sowas so, oder auch die Frage von, wie krank schleppt man sich in die Arbeit, weil man irgendwie denkt, oh, es ist wichtig und ich bin wichtig, oder keine Ahnung, ich darf nicht fehlen, oder was denken die anderen von mir, dass ich irgendwie, wie wenig leistungsfähig ich bin, wenn ich krank bin oder so.
Aber vielleicht ist das auch eher so eine Verzwickung von anderen, Verknüpfung von anderen Diskursen, die damit reinkommen. Also Entschuldigung, es klingt so optimiert, wie wir sprechen. Wir sind eigentlich beide Fleißhummeln.
Ja, aber das meine ich damit, wie kommt diese Fleißhummligkeit, also was hat man dann am Ende für ein Bild davon?
Richtig, also wo kommt die her? Weil
Ja,
die
genau,
nichts
wo kommt
Bewusstes
die
ist.
her? Weil bewusst würde ich sagen, Arbeit ist schon auch ein Zwangsverhältnis und es ist gut, wenn Leute gut für sich sorgen können und so. Und wenn ich dann aber tatsächlich in meinen konkreten Arbeitsalltag gucke, dann merke ich halt, dass ich irgendwie ganz, ja, klare Vorstellungen davon habe, was ich finde, was ich zu leisten habe und was ich geben muss und was nicht. Und das verargumentiere ich dann immer vor mir, weil ich denke, ja, aber ich stehe ja hinter den Dingen. Ich habe jetzt das Privileg, was zu arbeiten, was ich super finde und wo ich auch was mache, wo ich nicht das Gefühl habe, ich mache irgendwas schlimm und es wäre gut, wenn ich irgendwie Sand ins Getriebe streue, sondern
Du sitzt nicht an den Hebeln eines Atomkraftwerkes.
Ja, auch da würde ich ungern Sand hineinstreuen, aber keine Ahnung, irgendwie so, aber sondern wo ich immer so denke, es ist progressiver, diese Arbeit ordentlich zu machen, als sie unordentlich zu tun. Oh Gott. Verstehst du, was ich meine?
Absolut, total.
Und dann steigen, aber und damit rede ich mich aber raus, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwie in einem anderen Kontext vielleicht anders denken würde. Oder
Also in
vielleicht
der
so.
Arbeit, die vielleicht nicht so sinnerfüllt wäre,
Ja,
wie die, die
genau.
du machst. Ja, ich glaube schon, dass es eben so ein Stück weit ein innere Limitierungen gibt. Oder
Aber ist es das getroffen eigentlich, was du meintest, was in dir aufsteigt oder was du ein- und ausatmest?
ja, das mit dem Ein- und Ausatmen, es sind verschiedene Ebenen. Also das eine ist, dass man von außen auf einmal auf Grenzen stößt, die ich vorher nicht so, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es die gibt. Also zum Beispiel der ganze Diskurs um Mutterschaft, um Stillen, um Gebären, um Attachment Parenting und was es da alles gibt.
Was
Der
ein
ist meines.
Attachment Parenting? Entschuldigung, mich unwissendes Wesen, klär mich auf.
Also ich weiß gar nicht, ob ich das so definieren kann. Vermutlich steckt da irgendein. Da dürft ihr uns einfach gerne korrigieren. Ich weiß nicht, ob es aus einer pädagogischen Richtung kommt, aber was ich darunter verstehe, ist im Grunde genommen, oder wie ich diesen Diskurs im Internet auch lese, ist es im Grunde genommen eine Bindungstheorie. Also bindungstheoretischer Inhalt, sprich.
Du machst dein Kind vollkommen abhängig von dir, dass es sich nicht mehr gegen dich wehren kann.
Ja, ich verlinke dann gleich mal so ein paar Blogs dazu, die werden sich freuen. Nee, also eigentlich ist es ein grundpositiver Ansatz, finde ich. Also es geht eigentlich darum zu kapieren, dass ja sowas wie eine Vertrauensbasis oder Vertrauen oder Urinstinkt, finde ich so ein bisschen schwierig, ist es auch nicht das Wort, was ich suche, aber dass Kinder sich so am Anfang, dass sie sich so wohlfühlen. Also dass sie irgendwie ein Verständnis von sich und der Welt bekommen. Urvertrauen war es, was ich gesucht habe. Ja, dass man dieses Urvertrauen eigentlich stärken soll, kann durch bestimmte Maßnahmen. Und also das würde ich sagen, wäre so einer der Grundsätze, die aber dazu führen, dass du eigentlich Kinder sehr selbstständig machen kannst, weil sie einfach sich so sicher fühlen, dass sie dann auch mit der Motorsäge mit 7 Jahren ganz einfach dein Blockhaus bauen können.
Yeah. Aber ich hätte lieber, dass es es mit Handwerkzeug und Axt macht.
Also ist natürlich ein Witz. Mein Kind bekommt keine Motorsäge in die Hand. Man weiß nie, wer
Warum?
diesen Podcast hört. Naja, nur unter Betreuung.
Ach so.
Und wenn dann nur die von, wie heißt diese schöne Motorsäge? Da gab es mal so eine tolle Motorsäge von.
Kann es sein, dass wir ständig auf Motorsägen zu sprechen kommen in diesem Podcast?
Nein.
Doch
Komm,
ich.
trink noch einen Schluck Kaffee.
Oh Gott, ja. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Du hast diese Diskurse haben was mit dir getan?
Ich schwimme jetzt auch total. Diese Diskurse haben nicht so wahnsinnig, also ich weiß nicht, ob die was mit mir getan haben. Ich fand diesen Ansatz tatsächlich selber auch irgendwie ganz schön. Also da gehören dann halt so Sachen wie, keine Ahnung, ein Kind viel tragen am Anfang. Halt nicht so dieser autoritäre Erziehungsstil, sondern eigentlich ist es so ein Schmuse-Erziehungsstil, das Kind äußert Bedürfnisse und du gehst auf diese Bedürfnisse ein. Also wenn man das jetzt mal reduziert aufs erste Säuglingsjahr. Entschuldigung, auch später sollten Kinder Bedürfnisse äußern und jemand sollte darauf auch eingehen. Aber ich meine, irgendwann kann man mit Kindern ein bisschen vernünftiger reden. Und da geht es wirklich darum, einfach so zu versuchen, eben diesen Bedürfnissen auch entgegenzukommen oder sie zu erfüllen und eben nicht dieses, sage ich mal, um das mal horizontal bösartig abzugrenzen von diesem Diskurs um Kinder schreien lassen,
Okay.
damit sie schlafen oder
Keine schwarze
so.
Pädagogin.
Genau, sondern es ist eigentlich einfach ein Kuschelkurs. Und das fand ich total schön. Und das hat mir gut gefallen. Aber ich habe halt dann gemerkt, bestimmte Sachen werden mir dann halt, und da geht dann ein Riss durch meine Identität und mein Selbst, bestimmte Sachen sind mir halt zu naturweiblich, ich will es nicht esoterisch nennen, aber so, ah, da kommt so ein Bodensatz mit, wo ich dann halt merke, naja, ich gehe halt jetzt so meinen Weg und das mittlerweile kann ich das voll gut, habe ich das Gefühl. Ich finde es irgendwie entspannt. Es ist auch einfach so, dass das erste Lebensjahr eines Kindes nochmal, glaube ich, ideologisch antifeministisch geprägt ist als alles, was danach kommt, weil im ersten Lebensjahr halt auch die Diskussionen kommen wie, was, du gibst dein Kind in die Kita? Und wie viele Stunden ist es da? Und wie, du gehst auch mal einen Tag Skifahren ohne den, ohne dein Kind?
Stimmt, kannst du das mal erklären, bitte?
Freiheit ist ein Gut des Erwachsenen.
Darf ich das jetzt, ich weiß nicht, wie viel Privatheit ich aus deinem Leben ausplaudern darf?
Das gucken wir mal. Wir müssen es ja nicht so privat machen, aber du kannst es trotzdem versuchen.
Naja, ich finde tatsächlich, dass es irgendwie schon bemerkenswert ist, was ihr für ein Modell hingekriegt habt, dass das jenseits der traditionellen Wege, die irgendwie ja sehr gegraben sind. Also ich glaube, es ist ja nicht so einfach irgendwie zu sagen, wir wehren uns gegen diese Vorstellung von, wer bleibt wann wie zu Hause und wie lange zu Hause und übernimmt dann hier an dieser Stelle diese Aufgabe und die andere. Und ich finde, dass ihr da irgendwie einen sehr feministischen Weg irgendwie gewählt habt, der irgendwie, den ich jetzt, glaube ich, prozentual wird der von sehr wenig Leuten so gewählt. Und ich kenne auch wenige, die das so cool hingekriegt haben wie ihr.
Das freut mich sehr. Ja. Es ist aber auch tatsächlich einfach, glaube ich, wirklich diesem Vorsatz geschuldet. Also dem Vorsatz in Anführungsstrichen falsch gesagt, aber wäre ich nicht so, also ich bin, wollte jetzt gerade sagen, wäre ich nicht so feministisch erzogen worden, bin ich ja überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen, bist du?
Nee, null. Mhm. Aber hätte ich nicht.
Nachzuhören in unserer Mutterfolge.
Richtig. Ja, keine Ahnung, mich damit so intensiv beschäftigt, dass es auch in der Paarbeziehung irgendwie zu einem Thema gemacht worden ist, bevor Kinder überhaupt da sind oder da sein können. Ich glaube, dann wäre es einfach anders gewesen. Und das ist was, um da wieder den Bogen zu schlagen, zu den Limitierungen, denen man als ja feministische Frau in Anführungsstrichen, wie auch immer, in der Gesellschaft gegenübersteht, so unterworfen ist. Und davon ist ja Muttersein ein Bild, ein idealistisches oder ein ideologisches bestimmtes Konstrukt, was besonders hartnäckig und ekelhaft sein kann, finde ich, hier in diesem Land. Mhm. Definitiv.
Grausig.
Grausig. Mhm. Ja, und da muss man halt immer so ein bisschen, glaube ich, ja, halt drum sich bemühen und kämpfen. Und das finde ich halt dann deswegen, das nicht das schlechte Gewissen, das stimmt nicht, deswegen das, die Leidigkeit in Bezug auf dieses Jahr oder die, wie habe ich es vorhin genannt?
Ich weiß nicht.
Anstrengung.
Mhm. Ja, aber das ist die zweite Erkenntnis, die ich sozusagen aus der Ferne beobachtet habe, dass mein Eindruck war, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass es, selbst wenn ihr nicht die klassische Rollenaufteilung wie Mama bleibt zu Hause und Papa schafft das Geld an, irgendwie wählt, es trotzdem so bleibt, dass du, egal was du als Frau tust, immer diejenige bist, die es falsch macht und der Mann immer derjenige ist, der Held ist.
Absolut. Also schöne Grüße übrigens.
An den Helden.
Genau. Naja, ich glaube, das ist einfach, dass wir da sehr rückschrittlich sind, noch momentan. Also Deutschland, Entschuldigung, wirklich, es ist einfach in diesem Land wirklich rückschrittlich. Es gibt auch Fortschritte, da kommen wir dann am Schluss der Sendung drauf, damit wir ein bisschen positiv enden. Aber ja, es ist halt klassisches Beispiel. Der Mann wickelt sein Kind oder geht mit ihm auf den Spielplatz und ist der Held, weil er halt das tut. Bei den Frauen ist es halt Normalität, du wirst für Normalität nicht gelobt. Es ist eher so, dass es in der Abweichung dann liegt, dass man merkt, dass man da jetzt nicht so reagiert oder handelt, wie man es tun sollte, ne?
Wobei es jetzt, das heißt sozusagen nicht, dass es nicht auch schwierig ist, als Mann in der Abweichung zu sein.
Nee, gar nicht.
Du bist ja der Held, aber du bist trotzdem immer falsch, oder?
Ja, also ich glaube, es ist halt so ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, ob es schwierig ist, aber ja, Babyschwimmkurse, Krabbelkurse, bist du halt dann als Papa schon oft die Einzelfigur. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch schwierig unter Umständen. Mhm. Unter Umständen für alle Beteiligten, weil die Frauen vielleicht ihre Kinder entspannt stillen wollen, die vielleicht gerade erst 2-3 Monate alt sind und man nicht eben jedem Mann seine wunderschönen Formen präsentieren will.
Zerkauten Brustwarzen, ja, sprich's
genau,
aus.
Genau. Und dann, ja, da denke ich mir halt, da muss halt eigentlich auch so ein bisschen so ein Umdenken her, dass das irgendwie ein bisschen entspannter wird, dass es mehr Männer im Babyschwimmen gibt, aber auch gleichzeitig Frauen nicht unbedingt da Sorge tragen müssen oder sich unwohl fühlen, weil das soll es ja nicht sein. So, verstehe ich ja auch, dass es sehr intim ist. Naja, langer Ausflug, Frau Pfeifferin. Langer Ausflug, Frau Sarah.
Okay.
Hast du denn schlechte Gewissen?
Oh. Nö. Ich weiß es gar nicht, ja. Also ich meine, das mit dem Podcasten ist halt so ein bisschen eine lange Prokrastination gewesen, wo ja irgendwie es immer mal wieder Anläufe gab, die ich dann auch nicht hundertprozentig voller Elan verfolgt habe, aufzugreifen, sondern irgendwie so eine Verschieberitis in sich mir breit gemacht hat. Oh ja, Tee ist gut. Aber ja.
Okay, aber ich hatte das ja jetzt schon, dadurch, dass du über Arbeit gesprochen hast, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen so einen ähnlichen Moment des, keine Ahnung, es gibt einen Pudel mit Kern.
Ja, okay, aber das ist, klar, vielleicht ist es an der Stelle echt Arbeit, wobei ich gleichzeitig das Gefühl habe, ich in letzter Zeit meinen Freizeitstress so massiv ausgebaut, dass ich irgendwie finde, dass mir niemand mehr guten Gewissens vorwerfen kann, dass ich nur arbeite. Das einfach nicht stimmt. Jetzt wird immer eher behauptet, ich würde nur Freizeit haben. So gesehen, ja. Ich bin eigentlich in der Hinsicht total schlechtes Gewissen frei, was das angeht. Ich vielleicht, das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen das Gefühl habe, so, aber ich weiß auch nicht, ob es ein schlechtes Gewissen ist, sondern eher so eine Ratlosigkeit ist die Frage von, was macht man politisch? Also, macht man politisch oder mache ich es politisch so viel, wie ich finde, dass eigentlich notwendig wäre, aber und nehme ich mir die Zeit, mir da wirklich irgendwie so hartnäckig dran zu bleiben, wie ich glaube, dass es eigentlich zurzeit wirklich geboten wäre und das aber irgendwie nicht zu tun oder nicht in der Konsequenz zu tun, wie ich manchmal denke, dass es gut wäre oder so oder auch da drin war. Das ist sicher irgendwie so eins, an dem ich irgendwie relativ viel kaue, wenn du irgendwie so. Ja. Aber sonst ist mir alles wurscht.
Und an was kaust du so?
Mit dem Politischen. Mhm. Ja, ich meine, glaube ich, wo wir alle irgendwie dran kauen. Also was passiert quasi gerade mit diesem Land und mit dieser Welt oder so? Also oh Gott, das klingt so abgedroschen, das ist so bescheuert, aber irgendwie so einem Schwanken zwischen wie ernsthaft suchen wir uns Wege abzuhauen, wenn es hier irgendwie enger wird und mit wem unterhält man sich darüber und wie wenig tut man dann tatsächlich irgendwie das zu sich zu organisieren und zu gucken, wie schützen wir uns eigentlich auch, wenn irgendwie die Verhältnisse sich noch mehr ändern. Oder wie schützen wir auch diejenigen, die jetzt schon abkriegen, dass die Verhältnisse sich verändern? Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie noch nicht da ist und nur drohend vorsteht, sondern es ist ja schon da für total viele Leute. So, also wie ist das der Umgang beispielsweise mit der Abschiebepraxis oder so? Also so diese Fragen irgendwie und wie viel mache ich da und mache ich da genug und was würde eigentlich bedeuten, was zu tun und
bist du da nicht auch frustriert?
Total. Weiß nicht, aber ich meine, geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, wobei ich habe ja nicht so eine engagierte politische Praxis, wie du sie ja definitiv mehr hast. Bei mir ist es ja, ich habe schon jahrelang ein schlechtes Gewissen. Ja, ich freue mich schon, wenn ich auf Demos gehen kann. Mm. Und ich merke dann aber auch, dass ich abschalte teilweise. Also es gibt immer so Phasen, wo ich dann ganz aktiv verfolge, was passiert und auch mit einer gewissen Neugierde und Hoffnung oder manchmal auch Fatalismus.
Mhm.
Und dann kann ich es nicht, dann halte ich es irgendwann wieder nicht so aus. Und so wie jetzt gerade, jetzt halte ich es gerade nicht so gut aus, aber es hat vielleicht auch damit was zu tun, dass jetzt irgendwie Feiertage sind und Weihnachten und Neujahr vor der Tür steht und ich dann eher so will, dass es besser wird. Und das tut's manchmal, indem man nicht hinguckt. Das ist Quatsch natürlich.
Naja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, ich hatte jetzt zum Beispiel überlegt, ich war letzte Woche in Österreich und habe echt gedacht, ich will eigentlich gerade nicht nach Österreich fahren. Und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wie mache ich das dann? Dann fahre ich nach Österreich und dann mache ich mein Seminar, so wie ich das halt mache. Und dann fahre ich wieder heim und es ist irgendwie wurscht. Aber ja, aber ich irgendwie seit und da aber auch so eine Ratlosigkeit haben, was naja, oder so das Gefühl zu haben, eigentlich fühlt sich, wenn ich das politisch angucke, habe ich eine totale Alarmiertheit innerlich.
Mhm.
Denk mir, wow, krass, das ist irgendwie gerade ein Entgleisen politisch auf einer, auf Ebenen und eine Frage von nicht unbedingt, also auf keinen Fall, Geschichte wiederholt sich nicht sozusagen, aber dass die Frage von wie viel lernen wir aus dem, was wir, wenn wir uns angucken, was beispielsweise in den 20er Jahren in München passiert ist, wie da der Umgang mit der extremen Rechten war. Und
mein wie war der Umgang mit der extremen Rechten in den 20er Jahren?
Naja, also ich meine, im Grunde genommen durften sie relativ ungestört agieren. Und konnten zunehmend quasi das öffentliche Leben terrorisieren, auf indem sie Veranstaltungen gestört haben oder einfach auch präsent waren, indem sie Straftaten begangen haben und da irgendwie wenig, keine bis wenig Konsequenzen zu spüren hatten und so weiter, in denen sie auch, also in denen auch mit ihnen gesprochen wurde sozusagen, also so all diese Dinge, also so ein Zulassen deren Präsenz und deren hinein, immer weiter hineingreifen in irgendwie den öffentlichen Diskurs und dann auch die Frage, wer definiert sozusagen auch die Themen, über die verhandelt, gesprochen wird. Und das habe ich halt das Gefühl, das könnte man sich ja, also aus dem könnte man ja irgendwie lernen und sich irgendwie auseinandersetzen damit oder eine Frage stellen, was machen wir gerade? Zum Beispiel diese unsägliche Debatte, ob man mit jetzt irgendwie Rechten reden soll oder nicht und warum es Sinn macht, nicht mit Rechten zu reden. Und dann, genau, und ich bin da halt irgendwie, weiß ich nicht, ich denke dann so, ich bin total alarmiert und dann trifft man aber auf so, dann trifft man auf Leute, denen es ähnlich geht und dann trifft man aber auf so Leute, die sagen, wieso ist doch eigentlich alles nicht so schlimm. Wir haben uns ja schon gewöhnt daran, dass wir jetzt irgendwie im Bundestag die AfD sitzen haben und dass die in allen möglichen Landesparlamenten sitzen, dass die präsent sind und dass die die Talkshow-Themen definieren, dass sie die Wahlkämpfe definieren mit ihren Themen, das ist irgendwie so. Und dann denke ich so, bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Muss ich nicht alarmiert sein? Und dann denke ich wieder so, nee, natürlich muss ich alarmiert, also so, was hat sich, also wie ist der Umgang mit Geflüchteten hier beispielsweise? Was für Diskussionen werden zugelassen und so? Ja.
Was müsste geschehen oder?
Weiß ich nicht.
Und aus da, also für dich, was müsstest, würdest, gibt es was, was du, keine Ahnung. Wenn du sagst, dass du selber manchmal das Gefühl hast, man müsste noch mehr tun?
Naja, also ich glaube, so eine Debatte, in die ich mich erinnere, die man so, ich weiß nicht, ob du die auch geführt hast, so als junger Mensch, kann man ja langsam sagen, gell?
Danke.
Bitte. Ist so diese Debatte, hey, was hätten wir damals getan?
Doch, natürlich.
Also sozusagen heraus,
krass,
sozusagen sozialisiert in so einer postnationalsozialistischen Gesellschaft mit auch einem unbestimmten Wissen damals vielleicht auch noch, dass irgendwie die alten Nazis irgendwie ja auch geblieben sind, die war ja nicht einfach weg und so. Und so diese Frage, was hätten, wie hätten wir uns verhalten? Wären wir auf der richtigen Seite gestanden? Wären wir im Widerstand gewesen gegen den Nationalsozialismus und so weiter. Und irgendwie so das Verstehen, dass es irgendwie eine absurde Frage ist eigentlich, weil es nämlich, also für mich ist es nicht die Frage, was hätten wir getan, sondern die Frage ist eigentlich, was tun wir jetzt?
Das stimmt.
Also weil diejenigen, die was getan haben gegen die Nazis, haben in den 20er Jahren schon was getan oder Anfang der 30er Jahre und die hatten einfach total klar, dass sie, also die waren von Anfang an deren Feinde und wurden von Anfang an verfolgt und ich merke halt so, wenn ich jetzt solche Diskussionen führe, wenn es theoretische Diskussionen sind von Leuten, die so das Gefühl haben, naja, wenn es ein bisschen härter wird, wenn ich den Mund halt, dann kann ich vielleicht doch mitschwimmen. Dann passiert mir persönlich in meinem Umfeld nichts.
Das Gefühl hast du.
Und da habe ich das Gefühl, daran scheidet sich sozusagen die Menschen, die mir, also es gibt einfach diejenigen Leute, von denen man irgendwie sicher sein kann, dass es die ersten sind, die es trifft. Und ich glaube, dass es ein zunehmend bewusstes Spiel damit gibt, den Mund nicht so weit aufzumachen und sich nicht so sehr zu positionieren, dass man im Zweifel vielleicht doch noch entscheiden kann, dass man irgendwie mit einem blauen Auge davon kommt. Das ist so eine der Fragen, die ich mir stelle. Dass eigentlich diese Diskussion, die irgendwie so eine sehr politisch prägende für mich war, eigentlich eine absurde Diskussion ist.
Ja, dass es eine andere braucht.
Ja, und dass es irgendwie, dass es eine andere braucht und dass es greifbarer wird. Also ich meine jetzt in Österreich beispielsweise, die letzte Woche haben Mais und 525 erfahren, dass ihnen die Landesförderung zu 100% gestrichen wird. Und das sind halt so, ich meine, klar ist es irgendwie, man kann sagen, na ja, aber gleich, also.
Was ist nochmal 525?
Das ist so Kultur, Frauenkulturförderung.
Und es sind ihnen komplett die Gelder gestrichen worden?
Naja, ich weiß nicht, von wem die alles Gelder kriegen, aber auf Landesebene, was irgendwie, wo es ja auch schon länger eine schwarz-blaue Regierung gibt, da ist ihnen quasi das Geld gestrichen worden. Und das sind halt so, da denke ich ja, okay, bei denen ist auch, also so, die, also so, wen trifft es und was bedeutet es, wenn es Leute trifft und was bedeutet das, wenn man irgendwie gleichzeitig denkt, naja, es wird schon vorbeigehen.
Ja, vor allem ist das ja eigentlich einer der Mechanismen, der sehr so super gefährlich ist, wo ich jetzt auch denke, jetzt sitzt die AfD im Bundestag, wie viel Gelder die bekommt und was davon auch nochmal für Töpfe zu- und aufgemacht werden. Die, also sie stehen halt einfach nochmal viel besser infrastrukturell da und das ist schon ja super bedrohlich. Auf der anderen Seite weiß ich dann auch immer nicht, was ich denken soll, wenn man jetzt guckt, wie sondiert und sondiert wird, weil koaliert ist ja irgendwie noch, oder sind es jetzt schon Koalitionsgespräche? Habe ich was verpasst?
Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich kann das gar nicht angucken. Ich kann das nicht mehr hören, ehrlich. Es nervt mich so krass.
Hast du die Weihnachtsansprache eigentlich gehört?
Gab sie schon?
Gab sie noch nicht? Ich wollte die dieses Jahr unbedingt hören.
Echt? Ist diese... Oh Gott, gibt es eine Weihnachtsansprache oder ist es eine Silvester? Das ist eine Weihnachtsansprache.
Oh Gott, jetzt
oder?
Schauen wir kurz nach.
Kannst
oder?
Du bitte googeln, Frau
Jäckel. Tut mir sehr leid, aber ich dachte nur so, jetzt hat ja mal dieses Amt irgendwie eigentlich eine neue Bedeutung. Ich weiß noch, wie ich in damals ein Referat über die Funktion und bla 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 des Bundespräsidenten halten musste. Und du hast parallel dazu ein super astreines Referat. Ich weiß gar nicht, was du hattest, aber wir waren beide dran. Weißt du das noch? So haben wir uns
politische
kennengelernt.
Politische Systeme.
Ja.
Oh Gott.
Ja, das war großartig.
Ich weiß sogar noch den Raum, in dem das war. Und ich habe so ein Idiot, ich habe kürzlich die Unterlagen weggeschmissen. Magic Cleaning.
Vor einem Tag Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Wo guckt Steinmeier die ganze Zeit hin?
Aber und wann redet dann Frau Merkel?
Die redet, wenn sie Lust drauf hat. Die redet doch gar nicht mehr so viel, oder?
Stimmt. Die hat irgendwie nicht mehr so viel Redebedürfnis. Vielleicht.
Ach Gott. Weihnachtsansprache 2017. Okay, das werde ich mir nochmal nachgeben, weil, ja.
Okay. Boah, jetzt war es aber ein bisschen sehr depressiv für mein Verhältnis.
Ja, dann du warst so depressiv. Nein, so ein Quatsch. Das ist halt anstrengend.
Ja, aber das heißt doch, ich meine, was heißt denn das? Keine Ahnung.
Nicht mutlos werden, heißt es. Ich sollte auch noch mal. Ich kann ja an die neue Partei Mut eintreten. Oh mein Gott, ja richtig, gibt's ja auch. Wir haben ja auch dann wie ihr wisst, die ihr aus den fernen Norden, Westen, Osten uns hört. Wir sind ja hier in Bayern. Mhm. Wir haben ja dann auch Landtagswahlen. Das wird auch sehr spannend werden.
Stimmt. Können wir kurz was zum Mut sagen?
Ja, bitte. Also Claudia Stamm ist den Grünen weggelaufen von einem Tag auf den anderen. So kann man es eigentlich sagen. Es ist viel schöner, wenn man sagt, wenn jemand aus der Partei wegläuft.
Weglaufen ist eigentlich lustig, gell?
Ja, und hat dann ihren Stuhl so ein bisschen an den Rand gerückt bekommen. Das muss wohl wirklich auch zu hitzigen Debatten geführt haben, dass man auch sieht, dass Frau Stamm nicht mehr
bei den Grünen
ist. Und hatte zu dem Zeitpunkt, gab es nur diese Initiative oder war es ein Verein?
Oh, da gab es irgendwas, gell? Ich habe vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall, die haben eine Partei gegründet.
Aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, doch. Das kam später.
Ach so, doch, aber sie haben angekündigt, dass sie eine gründen.
Ja, genau. Und es ist ja mit ihr sind noch andere aus der Partei auch ausgetreten.
Mhm. Und hier, also Claudia Stamm und Stefan Lessenich, oder?
Genau.
Und
Soziologieprofessor an der Münchner Uni, oder?
Ja, genau. Noch zwei andere Menschen. Ja, und die haben jetzt diese Mutpartei gegründet. Aber das heißt, haben wir jetzt Hoffnung für die Landtagswahlen?
Die Frage ist, was Hoffnung ist. Die CSU hat auf jeden Fall
Ein Söder.
Und wird bestimmt nicht so wahnsinnig viele. Also sie wird schon natürlich die stärkste Partei vermutlich werden, aber ich weiß nicht, ob sie mit einer, wie war es, absoluter Mehrheit? War es ja schon jahrelang, ne? Das ist, glaube ich, vorbei. Ich gucke jetzt kurz nach der Mutpartei, damit wir wissen, was MUT heißt, ne?
Heißt das irgendwas?
Ich dachte schon. Nö.
Das heißt irgendwie Mut einfach. Ich weiß es nicht.
Oh, die haben eine lustige Seite. Die ist ganz schön. Die sieht aus, als hätte sie ein grafischer Student gemacht.
Was die politischen... Ja, an ihrem Grafikauftreten, finde ich, könnten sie grundsätzlich ein bisschen arbeiten.
Und ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Ganz gut. Aber vielleicht ist es auch blau und weiß.
Nein, das ist schon okay, finde ich. Aber ich finde so, manchmal gibt es so Videos oder so, da denke ich, die könnten besser sein.
Okay, also hier steht nur mutige Partei, mutige Themen, mutiges Mitmachen. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe.
Siehst du, das ist mein Problem, das ist mir zu inhaltsleer.
Genau, dass ich nicht genau wusste, aber jetzt können wir das gleich mal überprüfen, für was sie eigentlich stehen.
Die stehen doch für diese vier Säulen und die finde ich eigentlich ganz cool.
Sag doch mal.
Ach, ich glaube, irgendwie so vernünftiger Umgang mit Geflüchteten.
Es gibt auch gerade eine Initiative bei Open Petition, aber für was? Okay. Ach, die Abschiebung, keine Abschiebung. Ja.
Also da sind sie wirklich, da ist ihre Haltung toll. Ich glaube, sie stehen für eine ökologische Geschichte, finde ich auch super.
Soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Vielfalt.
Also es ist eigentlich irgendwie, finde ich das, also inhaltlich, wenn ich die Sachen lese, denke ich ja super. Finde ich gut.
Ich glaube auch, ich glaube der Punkt ist vielleicht auch, man darf auch jetzt ihnen zugestehen, dass diese trennscharfen Formulierungen und Forderungen halt was sind, die wachsen.
Ja, das ist völlig okay. Ich finde dieses Wortspiel mit diesem mutig, das geht mir so, das nervt mich so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen, ja, mei.
Ja, weil das halt heißt, sie sind mutig und die anderen nicht.
Ja, das ist so, keine Ahnung.
Was ist denn mit der Linken in Bayern? Ist die nicht mehr mutig?
Ach Gott, die Linke.
Oder was ist mit
den Grünen?
Den Grünen. Die sind tatsächlich nicht mehr so mutig.
Ich finde halt wirklich, also was ich total schade daran finde, ist, ich kann das voll gut verstehen und ich habe auch ziemlich viel Respekt vor so einem Schritt, der ja schon auch ein Schritt in vielleicht eine größere Unsicherheit persönlich ist, was jetzt Claudia Stamm angeht. Ich finde es gleichzeitig halt einfach schade, weil ich finde ihre Position bei den Grünen, da war sie irgendwie eine laute Stimme. Jenseits aller anderen vielleicht Fragen, die da irgendwie eine Rolle spielen, aber ich will, dass die Grünen in Bayern irgendwie möglichst
stark sind.
Nein, nur ich will nicht, dass sie stark sind. Ich will, dass sie irgendwie eine gute Linie fahren. Und irgendwie die Sorge ist ja schon, dass die irgendwie mit einer CSU in eine Regierung gehen. Und da weiß ich einfach nicht, was ich davon halten soll.
Das ist halt einfach eine generelle Bewegung, dass Schwarz-Grün auch zusammen regiert.
Das stimmt, aber auf Bundesebene ist das ja nochmal was anderes als auf in Bayern mit der CSU. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Letzten Endes ist es mir auch irgendwie so ein bisschen, nee, wurscht ist es mir nicht, aber ich will eigentlich irgendwie, ich will einfach, dass möglichst viele progressive Kräfte irgendwie stark sind, um gleichzeitig weiß ich, dass die uns auch nicht glücklich machen. Oder?
Ich weiß jetzt, was brummt. Entschuldigung, tut mir leid. Wir haben ein tolles neues Equipment, aber die Sarah brummt. Was ist los?
Was ist das denn?
Hier, ich weiß nicht, ich lasse jetzt meinen Finger da, dann brummt es weniger.
Wenn du da was draufstellst, dann brummt es nicht mehr, oder was?
Keine Ahnung, vielleicht will es berührt werden.
Du weißt, welches Fass du damit aufmachst. Ja,
berühren. Berührungen.
Der berühren wir die universitären
Erinnerungen.
Erinnerungen.
Ablagerungen möchte ich sie nennen.
Sag mal.
Ja, die Frau Pfeiffer und ich haben nämlich mal eine Zeit lang exzessiv
versucht zu promovieren.
Ja, das auch. Und waren eigentlich im Bereich Gender Studies relativ bewegt.
Berührt. Alter Schwede.
Ja.
Alter Schwede ist auch so ein komischer Spruch.
Könnte ja auch alte Schwedin sagen. Das ist
ich glaube,
so ein
Thema. Militaristischer Verweis ist eigentlich nicht gut.
Ja, natürlich.
Ja. Echt? Kennst
ich glaube, ja, ich glaube, wir haben es. Oh Gott, jetzt muss ich es natürlich googeln.
Google mal. Aber sag mal, wie guckst du rückblickend auf diese Zeit?
Auf welche Zeit? Letztes Jahr?
Nee, auf die Universität.
Ach, auf die Universität, also mit, ich kann es gar nicht formulieren. Ehrlich gesagt.
Ihr seht, wir verlieren die Kontenance, wenn wir davon sprechen.
Ich denke da gar nicht dran.
Ich denke schon manchmal dran.
Redewendung, kurz alte Schwedin klären. Ein Ausdruck des Erstaunens, ach was. Ein bedeutungsähnlicher Ausdruck, vielleicht nimmst du den das nächste Mal, Frau Sarah, wäre beispielsweise Donnerlittchen. Das schreibe ich mir auf, das kommt in den Titel rein.
Donnerlittchen ist gut. Mhm.
Ist doch auch ein bisschen feministisch, oder? Okay, Worthunke nach dem Ende des 30-jährigen Kriegs, bla bla bla. Ließ Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg schwedische Soldaten für sein Heer als Ausbilder anwerben. Weil sie sich besonders gut auf den Drill verstanden, wurden sie meist als Unteroffiziere eingesetzt. In der Soldatensprache wurden diese Korporale dann kurzweg die alten Schweden genannt.
Also kein militaristischer Sprachgebrauch, bitte. Ich entschuldige mich. Ich bitte um Entschuldigung.
Entschuldigung angenommen.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ihr könnt euch
entschuldigen bei uns. uns um Entschuldigung bitten.
Nein, die Entschuldigung entgegennehmen, weil man muss ja Ende des Jahres sich auch versöhnen.
Oh Gott, bitte, ich bin kein Fan von Versöhnung.
Ach, Versöhnen ist völlig überbewertet. Mhm.
Ich zurück. Möchte trotzdem nochmal.
Entschuldigung, ich bin weggeschwommen. Was war die Frage?
Wie du auf diese Zeit zurückblickst.
Also mit gar nicht stimmt.
Du hast alles weggeworfen, ne?
Ja.
Was hast du behalten? Gibt es irgendwas, was du behalten
hast? Ja, ich habe eine Datei behalten.
Okay.
Ja, also ich habe meine Scrivener-Datei behalten.
Okay.
Aber seit Millionen von Jahren da nicht mehr reingeguckt. Und Texte habe ich echt alle weggeworfen. Mhm. Aber auch so aus dem Prinzip heraus, dass ich ja zu dem Zeitpunkt gedacht habe, dass ich was relativ Aktuelles bearbeite. Und dann gedacht habe, sollte ich jemals wieder Muße spüren, was nicht sein wird, hole ich mir die Texte wieder und gucke halt, was gerade aktuell auch dazu geschrieben wird. Weil mich das halt nicht, also es ist ja nicht so wie, dass ich über Foucault oder Derrida oder sonst was schreiben wollte, wo man die Sachen behält, die man behält. Sondern das waren ja ganz viel, keine Ahnung, Angela McRobbie-Sachen und so und viel angloamerikanische Literatur, wo ich dann auch gedacht habe, die können das eh viel besser, lass mal gut sein, sollen die mal weiterschreiben. Ich gehe, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust auf diesen Drill. Und das einzige Mal, wo ich daran gedacht habe, Mensch, jetzt komme ich ins Plaudern hier, war, wo ich einen Artikel gelesen habe in der SZ über Promovieren in der Philosophie, also als Beispiel war die Philosophie genannt. Mhm. Und ich uns und mich da sehr drin wiedererkannt habe, wo es halt darum ging, dass, ja, ich glaube, ich müsste den Artikel nochmal raussuchen, vielleicht können wir ihn dann in den Shownotes verlinken, da ging es eigentlich mehr oder darum, dass wenn Nietzsche oder was Nietzsche, ich glaube schon, wenn der heute promovieren würde, würde er nicht zugelassen werden, so. Dass diese Arbeit in der Art und Weise nicht mehr möglich gewesen wäre und dass halt alle nur noch in diesen Querverweis, Zitierweisen und in diesem wahnsinnigen Druck dauernd was zu publizieren, auf Tagungen vorzutragen, immer nur die Ellbogen sich rau zu schubbern, dass nur die Leute an der Uni auch weiterkommen. Und der Rest ist nicht gefragt. Das ist das, wo ich dann kurz nochmal drüber nachgedacht habe, über ihr in so einem versöhnlichen Moment des, ach, guckt mal an, seht mal, man kann da schon so drauf schauen. Und du hast auch dran gedacht?
Ach, ich denke tatsächlich ab und zu manchmal dran und denke immer so, ich bin tatsächlich scheiße froh, dass ich nicht diesen Weg weitergegangen bin. Also ich fand es irgendwie ich fand es unfreundlich, unproduktiv, nicht besonders denkanregend, sehr disziplinierend, sehr abhängig und
nicht wertschätzend. Wobei Wertschätzung ist auch was Falsches, da muss man, glaube ich, ins Yoga gehen.
Ja, genau, das ist es gar nicht, aber es war so. Also ich glaube, das ist für mich nicht der bessere Weg. Das, für mich ist es gerade gut, wie es ist. Ich finde, manchmal gibt es irgendwie so einen Moment von Traurigkeit, wo ich merke, so, ich mag eigentlich schon gerne Lehre, hab das ja auch weiterhin irgendwie, aber und manchmal hätte ich gern irgendwie Zeit, was zu denken. Aber ich glaube, der Punkt war, die Art zu denken, die erlaubt war dort, ist gar nicht die, die ich vermisse.
Kann ich verstehen.
Und dann ist halt manchmal so, was halt so hier, yeah, Plätzchen. Nein, ich finde so, also das ist halt so, ich weiß nicht.
Endlich haben wir auch so ein Podcast-Equipment, wo man Kekse parallel
essen kann. Das ist großartig. Also und dann denke ich manchmal so, es war schon was den zwischenmenschlichen Umgang angeht, habe ich, glaube ich, wirklich viel gelernt. Darüber, dass Menschen einem nicht wohlgesonnen sind oft. Und
es war nie nett.
Nö. Es war eigentlich immer scheiße, oder? Und es war eigentlich ein Wunder da, also was ich bemerkenswert fand, dass es einige Menschen gibt, die einem trotzdem irgendwie da drin ans Herz gewachsen sind und die man irgendwie auch noch weiter da irgendwo, die da noch einen Platz hat, auch wenn man die nicht mehr so sieht. Aber es ist irgendwie so.
Oh. Total. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele Menschen, die ich da drin eine Zeit lang mitverachtet habe, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf, im Sinne von ja, vielleicht ist, oh Gott, jetzt ersticke ich an einem Keks, Frau Pfeiffer.
Trink uns einen Schluck.
Hilfe. Und sie riss sich die Kopfhörer ab.
Frau Jeckel ist kurz vorm.
So, ich gieße ihr das mal. Das hat mich jetzt einfach zu sehr mitgenommen.
Ja.
Nein, also ich glaube, dass wenn wir diese Menschen da rausgeschnitten hätte aus diesem.
Wären das auch feine Menschen.
Ganz feine Menschen, aber ganz feine Menschen. Aber ich glaube einfach, dass die hatten alle das gleiche Problem, nur mit dem Unterschied, dass, wenn ich jetzt mal so privat plaudern darf, ich glaube, also unabhängig, man muss jetzt nicht über die Themen, die wir mal irgendwann anvisiert haben, reden, aber ich glaube, wir hatten beide einen anderen Zugang, kamen auch aus einer anderen Richtung, aus einer anderen Fachrichtung. Vielleicht ist es sowas, was man ja heute Philosophie hätte nennen können oder auch nicht, egal. Aber es ist auf jeden Fall nicht dieses empirische, sozialwissenschaftliche gewesen, was wir gemacht haben. Und es hatte dann nicht so den Platz. Und da bin ich zumindest für meinen Teil schneller rausgefallen aus dem System als jetzt Leute, die vielleicht wirklich empirisch arbeiten. Und aus der qualitativen oder quantitativen Sozialforschung kommen und dann sich durchbeißen. Und bei uns gab es ja diesen Moment des Durchbeißens eigentlich nicht, wenn man mal ehrlich ist.
Nö.
Also es war einfach nur
Scheiße.
im Nachhinein frage ich mich halt immer, warum ich so lang gebraucht habe verhältnismäßig, obwohl ich dann im Vergleich zu anderen Leuten kürzer gebraucht habe, um abzubrechen, aber trotzdem lang. Und ich glaube schon, dass es mir, ich überlege gerade, es gab halt nicht das Wissen darum, was eigentlich erwartet wird. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass das, was ich konnte zu diesem Zeitpunkt und was mich begeistert hat, ausreichen würde, diesen Weg zu gehen. Mhm. So, das haben ja auch alle signalisiert. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt.
Vielleicht irgendwie eine lustige Geschichte des schlechten Gewissens fällt mir da ein.
Wunderbar.
Ich hatte tatsächlich noch mal zugesagt, ein Buch zu rezensieren.
Oh Gott, wie wunderschön.
Und
Querelles.net sage ich dazu nur.
Oh Gott, das war auch schlimm. Oh Gott, war das schlimm.
Du musst Kekse essen.
Ja, bitte, ess Kekse. Das ist wirklich, also jetzt, nachdem ich da schon lange draußen war und irgendwie so, weil ich ja tatsächlich irgendwie, ich fand das Buch total toll und spannend und habe das auch voll gern gelesen und habe dann festgestellt, ich kann es nicht. Ich konnte nichts zu Papier bringen. Und obwohl ich das gelesen hatte, das im Kopf hatte, was ich dazu schreiben konnte, aber ich konnte das nicht schreiben. Ich habe das letzten Endes, habe ich das abgebrochen auch und habe gesagt, ich kann es nicht machen, das tut mir leid und habe das Buch gekauft nochmal und zurückgeschickt. Und da habe ich echt heute noch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich das irgendwie...
Warum hast du es nochmal gekauft und nicht das gleiche zurückgeschickt?
Ja, weil ich natürlich da total viel angestrichen hatte und so.
Was war denn das für ein Buch?
Ja, das sage ich jetzt nicht, sehr voll peinlich.
Okay, schade, ich schaue es mir nachher an.
Ja. Naja, auf jeden Fall hat mir das echt leid getan, weil ich das nicht in der Absicht nicht gemacht habe, das nicht zu machen. Und ich, wie gesagt, aber so, ich habe so gemerkt, boah, nee, ich kann es irgendwie nicht. Und ich glaube, in dem Nicht-Können gab es auch ein Nicht-Wollen, das ich aber nicht steuern konnte. Also wo ich mich nicht drüber hinweg bewegen konnte, das trotzdem zu tun.
Ich habe auch gerade den Verdacht, dass das vielleicht eher was ist, dass die Zeit für Rezensionen abgelaufen ist.
Ja.
Das ist eine innere Weigerung, die du eigentlich nicht voll liebkosen solltest. Naja, ich begrüße ihn. Also ja. Ist ja eigentlich total super. Es war eigentlich immer eine Quälerei. Wobei ich diese Rezensionen immer noch was fand, was irgendwie okay war.
Artikel schreiben.
Ging gar nicht. Artikel schreiben hat mich vor die Situation meines eigenen Verstandes bestürzend zurückgelassen.
Teilweise total gern gemacht habe. Aber ich weiß es nicht. Ach Gott.
Ich hatte, ja, egal, wir müssen da auch ganz tief
rein. Nö, da müssen wir nicht so tief rein. Aber es ist irgendwie, eigentlich ist es so, ich möchte es auch nicht missen. Ich denke mir so, ja, das war schon interessant und es ist gut, darum zu wissen.
Das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich habe es nicht zu Ende formuliert, aber in meinem Kopf hat es ganz laut geschrien, als wir diese Mutterschaftsausflugsgeschichte und Grenzen und Limitationen der Gesetzmäßigkeit hatten, da habe ich mir ganz laut im Kopf gedacht, Feminismus sollte ein Grundschulfach sein, weil ich nämlich glaube, dass die Sachen, die ich damals in der Soziologie und in Gender Studies gelernt habe, mir zwar jetzt nichts gebracht haben für ich promoviere und habe einen tollen Doktortitel, aber sie haben mir total viel unnützes Wissen gebracht.
Du Antifeministin.
Nein, das meine ich nicht damit. Aber es ist tatsächlich, ich finde es total toll, aber vielleicht unterscheidet sich da unser Arbeitskontext auch einfach ein bisschen stärker. Ich finde zwar auch, dass ich eine sinnhafte Arbeit mache, aber es gibt schon Momente, wo ich einfach merke, scheiße, ich weiß in der Richtung zu viel. Und ich habe keine Lust, mich auf Diskussionen einzulassen, die unterhalb des Meeresspiegels anfangen. Ich will einfach, ich habe halt eine gewisse Erwartungshaltung mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Oder eine Erwartungshaltung um die, was, wie nochmal? Naja.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt so.
Ich will mir jetzt nicht anhören müssen, dass Frauen schlechter in Mathematik sind. Dass das ja was Genetisches oder Neurologisches ist, da kriege ich halt wirklich eine innere Verkrampfung. Das geht halt nicht.
Es ist halt einfach, es gibt so viel Ignoranz in dem Bereich, dass man wirklich staunt. Ich glaube, das Zweite ist, was, weil ich ja relativ viel mit Widerständen gegen irgendwie die Frage von irgendwie geschlechtergerechter Pädagogik immer zu tun hatte in den letzten Jahren.
Du meinst Frühsexualisierung?
Genau. Es gibt immer noch Leute, die sich dagegen wehren, dass wir die Kinder frühsexualisieren wollen. Ist das nicht unglaublich?
Das ist unglaublich. Dann haben die am Schluss noch Worte für ihre Körperteile.
Ja, das ist wirklich, also diese linksgrün versifften. Naja, nein. Jetzt kann man uns böse zitieren, gell? Kann man jetzt böse zusammenschneiden.
Man kann uns immer böse zitieren.
Ja, stimmt. Nein, aber das ist, dass wenn du das ernst nimmst, was du, wenn du dich wirklich auseinandersetzt mit dieser Frage von Geschlecht und das ernst nimmst und dich auseinandersetzt, dann hat es im Zweifel so viel mit dem eigenen Leben zu tun, dass manche Leute es einfach auch bewusst sich entscheiden zu sagen, ich kann das hier nicht weiterdenken, weil es würde mein Leben auf den Kopf stellen. Und weil sie dann sich angucken müssen, in welchen Gewaltverhältnissen sie beispielsweise leben. Und was sie auf sich nehmen, um des lieben Friedens willens. Und dass es, dass der Preis sozusagen, sich zu emanzipieren, nicht immer nur ein Preis ist davon mehr Freiheit, sondern schon auch, es ist nicht frei von Schmerzen, das zu tun. Und ich glaube, deswegen wollen ganz viele das überhaupt nicht angucken. Und können das kaum aushalten.
Ja.
Das, ja, mei, also. Und gleichzeitig, ich meine, keine Ahnung, gleichzeitig, finde ich, müssen sie es auch, je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind. Also ich meine, in dem Bereich, wo die Leute tätig sind, mit denen du zu tun hast, die haben auch mit jungen Menschen eigentlich zu tun, zumindest
ja, das ist natürlich, ja, das ist ja jetzt auch, also nicht mit allen oder generell so, sondern
Also
man kann es nicht verallgemeinern, nein, aber ich meine, das ist so wie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Geh's mal mit. Nee, vergiss es.
Aber der Mangel an Fachlichkeit in der Hinsicht.
Ja, das meine ich.
Das ist wirklich unterirdisch.
Es ist unterirdisch. Und das meinte ich, es kommt gleich wieder mit dem Pessimismus zurück. Das müsste doch nicht so sein.
Nö. Wobei, wenn sie sich, vielleicht doch, weil wenn sie sich's wirklich anschauen würden sie vielleicht verstehen, dass, es ist ja so, wie wenn du, wir haben über MeToo geredet. Und eigentlich könnte man ja sagen, super, MeToo ist super, wir reden drüber und wir schauen es uns endlich an. Aber de facto wird es nicht angeguckt. De facto setzen wir uns nicht wirklich mit sexueller oder sexualisierter Gewalt auseinander. Also wo tun wir das denn? Wir machen das, also wir reden drüber, wir diskutieren drüber, aber selbst die Leute, die fachlich zu diesen Themen arbeiten, wenn es im Umkreis der eigenen Kollegen passiert, dann passiert nichts. Dann wird es nicht angeguckt, dann wird weggeguckt, dann wird nicht drüber gesprochen. Und nicht, weil das böse Menschen sind oder weil es Menschen sind, die irgendwie fachlich schlecht sind, das sind alle, aber es ist so hartnäckig, das im eigenen Umfeld wirklich anzugucken, dass es irgendwie wahrscheinlich noch viele Jahre braucht, um da irgendwie was zu tun. Und ich meine, der ganze Bereich von Gewalt gegen Frauen, wo ja wirklich auch einiges getan wird, letzten Endes wirklich was verändert. Im Sinne von, was verbessert, passiert ja nicht. Also man wird besser im Reagieren, aber auf der präventiven Ebene wird es nicht wirklich besser, glaube ich. Und das ist vielleicht auch in dem Feld das Problem, dass da eine Fachlichkeit wohl vielleicht auch strategisch auf eine Fachlichkeit verzichtet wird, weil es bedeuten würde, wenn man die sich aneignen würde, müsste man mehr wissen.
Wie mehr wissen?
Naja, man müsste mehr Konsequenzen im Umgang miteinander.
Okay, oder man müsste halt generell auch akzeptieren, nicht akzeptieren, es war nicht das, was ich gesucht habe, sich ansehen, dass es auch im eigenen Bereich passieren kann.
Mhm.
Selbst wenn du jetzt in diesem Tätigkeitsfeld, egal ob es jetzt Prävention oder sonst was ist, tätig bist, dass das dich nicht davor schützt. Das ist ja eigentlich ein Eingeständnis so, ne?
Mhm.
Und da müsste es halt dann auch ein Frühwarnsystem. Ist vielleicht nicht genau das, was ich meine, aber überhaupt schon mal darüber zu sprechen, dass es passieren könnte oder dass wir eigentlich selten machtfreie Räume haben, auch in gut gemeinten oder fachlich fundierten Bereichen, Arbeitsbereichen nicht frei davon sind. Und ich glaube, das ist halt für viele so eine Mischung aus, das war schon immer so. Das gucken wir uns nicht so genau an, weil es funktioniert ja trotzdem gut. Man kann ja fachlich trotzdem sehr gut sein, auch nach außen hin. Das braucht es ja nicht unbedingt. Das ist halt so gewachsen. Und zu wenig Menschen, die den Mund aufmachen. Weil die immer eins auf den Deckel kriegen.
Vermutlich.
Keine Ahnung.
Grundsätzlich.
Wobei es ja auch manchmal, aber das wird jetzt sehr pessimistisch, dann machen wir noch was Positives. Ich habe ja auch manchmal das Gefühl, den Mund aufmachen alleine reicht ja auch nicht immer.
Nee, wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist es dranbleiben, das, was eigentlich das ist, was. Und dann wird es aber so unangenehm irgendwann.
Ja, genau. Es ist schwierig.
Aber dranbleiben ist doch ein guter Punkt eigentlich. Überhaupt, wie haben wir jemals uns eine Uhrzeit gesetzt? Normalerweise
ja,
ist es doch die Wärterin,
ja,
das
wir reden jetzt auch nicht mehr so viel, weil sonst
dranbleiben ist ja für uns, also, weil eigentlich, oh Gott, eigentlich, über was haben wir jetzt eigentlich alles geredet? Das ist unglaublich.
Es war doch ganz schön.
Ja. Aber ich habe mich, also, weil ich würde total gern nochmal über Podcasten reden.
Ja.
Weil, und was eigentlich Podcasten ist. Für dich. Und wie wir es schaffen, dran zu bleiben.
Willst du das jetzt noch machen oder machen wir das vielleicht
mal
anders?
Nein, das hätte ich gerne noch gehört. Das ist schon wieder so eine merkt ihr das, werte Zuhörerinnen und Zuhörer? Frau Julia möchte ausweichen.
Okay, gut. Also du möchtest wissen, was Podcasten für mich ist, oder?
Genau. Überhaupt möchte ich sagen, dass es ja einen fantastischen Podcast gibt von dir, den ich wirklich total gern höre. Ich finde, er hat viel zu selten Folgen. Wobei es ein bisschen besser geworden in letzter Zeit. Ist irgendwie ein bisschen, doch ein bisschen häufiger wieder, oder?
Na, ich versuch's.
Der hatte auch eine lange Pause.
Ja.
Der heißt Abendgrün. Was machst du in Abendgrün?
Ich verlustiere mich mit lustigen Gesprächspartnerinnen.
Ja. Bis auf eine Frau.
Mann, ja. Genau. Ja, im Grunde genommen rede ich mit den Menschen, die ich in meinem Umkreis, entweder Freunde, Freundinnen über Arbeit oder wie auch immer kennenlerne und das Gefühl habe, sie haben entweder was biografisch Spannendes, was sie auch bereit sind zu erzählen, oder sie haben ein Thema, was cool ist. Und dann nerve ich sie halt so lange, bis sie dann hoffentlich sagen, na gut. Und am liebsten rede ich mit Menschen, die sagen, ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Und das ist auch am anstrengendsten, die dazu zu bewegen. Weil wenn die dann was erzählen, ist es erstaunlich, wie viel sie zu erzählen haben. Und das sind, glaube ich, auch schöne Sendungen. Ja, aber es ist halt so ein bisschen, ja, sage ich mal, pflegeintensiver.
Genau, und ich muss ein bisschen Werbung dafür machen. Die erste Folge ist die Folge, wo du mit deiner Mama redest. Und das ist wirklich, das ist eine Sternstunde, diese Podcasts. Weil die ist wirklich so, die ist so, dass ich dann immer, also ich habe sie schon, ich glaube, dreimal inzwischen gehört. Und ich denke immer so, boah, bitte, ich will die Fortsetzung hören. Das kann nicht sein, ich will wissen, wie es weitergeht. Genau, und dann gibt es aber auch noch so Dinge wie über Kühe zum Beispiel, finde ich, die mochte ich auch wahnsinnig gerne. Und ich meine, auch die neueren sind super.
Ja, also genau.
Ich überlege gerade, was war die letzte? Eine der letzten Steffi Müllerin. War Beißpony, gell?
Ja, genau. Ja. Und das war auch total schön. Und ich habe eigentlich mir vorgenommen, so ein bisschen mehr auch nicht nur reine Gesprächspodcasts da drin zu haben, sondern so ein bisschen auch zu spielen. Aber ja, es ist halt sehr aufwendig und auch sehr schön. Aber ganz generell, glaube ich, kann ich nicht sagen, was Podcasting für mich bedeutet, außer dass jetzt zum Beispiel für mich speziell mit dir, also es ist so, als würden wir uns zum Kaffee verabreden, nur dass wir halt das Aufnahmegerät mitlaufen lassen und das ist perfekt. Wir haben irgendwie einen Austausch und wir sehen uns und wir reden über die Sachen, die einem dann doch, ja, beschäftigen, also die mir halt irgendwie an die Nieren gehen. Das finde ich toll und es ist halt ein tolles Medium, weil ich einfach finde, es hat halt eine Form der Freiheit. Das finde ich schön. Ja. Und ich höre halt auch sehr gerne Podcasts so. Überleitung.
Ja, ich glaube, ich würde mir total, oder Überleitung
Nee,
zu,
du sagst, wünschst dir jetzt erst noch was?
ich würde mir, genau, weil ich glaube, also das, was wirklich mich irgendwie, also was in den letzten, also in diesen letzten 13 Folgen manchmal passiert ist, ist, dass wir Themen gefunden haben, über die wir uns im Vorfeld auch Gedanken gemacht haben, ein bisschen. Und wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, in dem Gespräch mit dir ist für mich nochmal eine andere Klarheit entstanden, was meine eigene Haltung dazu ist. Nicht im Sinne von, die ist festgefressen, sondern eher im Sinne, man kreist die diskursiv ein, man liest vielleicht nochmal was zu irgendeinem Thema und versucht es nochmal zu formulieren auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, hier ist vielleicht, das sind die Punkte, wo Fragen noch offen sind, da bin ich ganz klar und hier kriege ich nochmal andere Aspekte mit oder so. Und dafür finde ich, das ist irgendwie zwar so ein bisschen aufregend, weil man, also ich finde, ich muss immer vergessen, dass das Leute hören, weil dann denke ich mir, oh Gott, nagelt mich nicht fest auf mein Nichtwissen. Aber ich finde es eigentlich gerade diese Unsicherheit oder das, wo es nicht ein fertig formulierter Text ist, sondern dieses offene an Dinge randenken und manchmal Dinge auch nicht wissen oder so. Was, wo ich so, das ist, also das ist das, wenn ich selber Podcasts höre, was ich am liebsten mag. Wenn es so nicht so ein geskriptetes Ding ist, sondern wenn es irgendwie so eine, ja, so eine Unsicherheit irgendwo gibt.
Das ist vielleicht auch was, was ich noch ergänzen würde. Tatsächlich, weil du vorhin gemeint hast, was kann man machen und so weiter. Für mich ist dieser Podcast tatsächlich auch ein Stück weit was Politisches, wenn wir politische Themen uns herauspicken. Auch zum Teil, weil wir im Gespräch, glaube ich, Sachen entwickeln oder mir Sachen klarer werden oder sage ich mal, ja, man bleibt halt auch irgendwie mehr am Ball. So, das finde ich ganz gut.
Bleiben wir jetzt am Ball oder wie?
Wir bleiben jetzt am Ball und ich frage jetzt dich nur noch, ob du jetzt zum Ende des Jahres noch irgendwas total Sinnhaftes machst, aufs Jahr zurückschaust. Rituale, Traditionen, Bräuche?
Bräuche.
Ja, klar. Keiner weiß, was Bräuche ist, aber jeder möchte sie in Bayern sehen und verlangt sie von den armen Menschen.
Ja, ich versuche meine Wohnung ordentlich zu kriegen.
Bist du auch so jemand, der nicht Wäsche wäscht vom 31. auf den 1.? Ein entsetzter Blick.
Was?
Ja, das gibt's, das hat mir irgendjemand erzählt, das kann ich jetzt auch nicht verifizieren, aber es weiß schon.
Man
Schlechtes
wäscht
Omen.
nicht. Ah, man hängt keine weiße Wäsche auf.
Aha,
Glaube
weiße
ich. Ich
Wäsche.
glaube, es hat irgendwas mit den Rauhnächten zu tun.
Okay.
Immer mehr Menschen erzählen mir von den Rauhnächten.
Rauhnächte ist ein wunderschönes Wort. Was sind die Rauhnächte?
Es ist, glaube ich, die Zeit vom 21. bis zum 8.1.
Ich glaube, da werde ich immer mir freinehmen. Hallo,
Ja.
lieber Arbeitgeber. Vom 8. bis zum 1.
Bis zum 21. Nee, aber ja, ich glaube, da gibt es viel, das sind so eine ruhig stille Zeit und ich finde es ein bisschen merkwürdig, dieses Rauhnächte-Ding, weil es irgendwie sowas hat, man weiß nicht. Und gleichzeitig ist es tatsächlich eine ruhige Zeit, die ich irgendwie, da kann man dann irgendwie nochmal überlegen, was war wichtig, was ist auch wichtig in nächster Zeit. Also nicht im Sinne von, ich nehme mir vor das oder so, sondern eher so, sind die, passen die eigenen also die eigenen Schritte zu den Dingen, wo ich mal entschieden habe, das ist was, was mir wichtig bleiben soll im Leben. Da möchte ich irgendwie nicht abweichen, weil ich irgendwie geldgeil oder sonst irgendwas werde, plötzlich oder so. Genau, solche Sachen. Morgen. Morgen gehen wir in den Wald und machen Suppe über dem Feuer.
Das ist wunderschön, das finde ich total toll. Darüber können wir auch mal sprechen, wie wichtig draußen geworden ist.
Draußen ist überhaupt das Wichtigste.
Das ist
Sagt auch
krass.
deine kleine, fantastisch, wunderbar, tolle Tochter.
Draußen?
Oder?
Ja, wobei die jetzt mit dem Schnee, den findet sie noch nicht so ganz überzeugend. Aber ganz generell draußen.
Schneeanzüge.
Total. Ja, ich finde es immer ganz interessant, dass ich schon finde, es gibt so einen Moment, wo ich merke, boah, jetzt will ich ein neues Jahr haben. Das war dieses Jahr besonders stark, so in
Ehrlich?
diesem Jahr, weil 2017 war schon holprig und anstrengend und erschöpfend und keine Ahnung. Es ist politisch so viel Schlimmes passiert, dass ich dann immer so das neue Jahr mit einer Hoffnung verbinde, was voll lächerlich ist, weil es ja eigentlich das Leben ist und nicht irgendeine Zeitschneise, die von irgendwo korrektiv angekurbelt wird und 2018 ist alles neu.
Naja, aber die Frage ist ja auch, manchmal sind ja auch Jahre für einen persönlich irgendwie Jahre, die irgendwie nicht so einfach sind.
Genau. Und dann freue ich mich eben über so ein neues Jahr und vor allem, weil ich den Dezember immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe ja diese Vorstellung, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, von einem Jahreskreislauf.
No, das hast du mir noch nie erzählt.
Also der Dezember hört bei mir, hört hier der Dezember auf und dann geht es in einer steilen Kurve in den Januar. Also ich habe so einen richtig 90-Grad-Knick.
Mhm.
Und deswegen, das ist einfach so verankert.
Also es ist kein Kreis, sondern Knick.
Ich kann es dir aufzeichnen.
Ja. Bitte zeichne mal auf.
Auf diesem wunderschönen Block.
Was macht sie? Sie macht komische Dinge. Eine Ellipse.
Ja, das ist, genau. Also hier ist der Dezember.
Ja.
Und hier ist dann der Januar. Und übrigens ist hier Sommer.
Und wo ist dann?
Was ist denn das für eine Form?
Aber die, er hat die unten keine.
Hier?
Ja.
Doch, die geht hier auch einmal rum. Es ist einfach so eine.
Ah, okay. Und was ist dann hier unten der Knick? Gibt es den auch?
Ja, Juni, Juli ungefähr.
Gibt es auch so einen Knick?
Ja, und dann ist hier der August. Ich habe wirklich immer noch so eine Kindheits-Sommer-Empfindung.
Das, weißt du, was das ist?
Ja.
Das sind bayerische Ferien, die sich in dir festgefressen haben.
Ja, total. Das Problem ist, dass ich die schon lange nicht mehr hatte.
Ich habe nämlich ganz lange nicht verstanden, dass nicht der August der Sommer ist, sondern dass der Sommer viel früher losgeht.
Was ist das als eine Erkenntnis?
Ja, ich dachte immer, das ist so betrügerisch, weil der Sommer so kurz ist. Aber der Sommer geht ja eigentlich schon früher los.
Ja, eigentlich schon.
Der geht ja aber dadurch, dass wir so bayerisch geprägt sind,
denken wir,
ich immer das Gefühl, dass der Sommer mit den Sommerferien losgeht.
Mhm.
Und dann hast du überhaupt, dann bist du voll betrogen um den Sommer.
Dann ist nämlich fast schon Herbst.
Ja, eben.
Ja, in diesem Sinne, ich werde, glaube ich, keine großen Jahresrückblick-Blog-Einträge machen. Weiß ich nicht, machst du sowas? Sowas, ich habe dieses Buch gelesen und nächstes Jahr fange ich an, trimm dich Fahrrad zu fahren. So blöde Sachen, Vorsätze.
Nö. Vorsätze? Nö. Ich habe eher sowas wie einmal im Monat draußen schlafen oder so.
Das ist doch ein Vorsatz.
Ja. Die Frage ist immer, was zählt als draußen schlafen?
Alles.
Alles, was irgendwo
draußen ist.
Nicht in einer Wohnung ist, oder?
Ja, also auch im Auto ist okay.
Mhm.
Zumindest im Winter.
Dann habe ich das, glaube ich, geschafft dieses Jahr.
Jedes Monat?
Ja, ich glaube, da hatte ich kein Problem.
Wow. Bin ich beeindruckt.
Letzten Januar habe ich, glaube ich, minus 14 Grad im Zelt geschlafen. Bin ich heute noch stolz drauf, mich. Ja.
Und du gehst auch in Höhlen und Felsen rein.
Ja. Wenn ich nicht, ich habe immer Angst, dass ich stecken bleibe. Das ist mein dicker Bauch stecken. Genau.
Okay, wir reden über draußen nächstes Jahr. Wir reden über Feminismus. Wir können,
ja, und über 100 Jahre Frauenwahlrecht.
100 Jahre Frauenwahlrecht, wunderbar. Ich dachte schon, du willst über 100 Jahre bayerische Verfassung reden. Das gibt es nämlich nächstes Jahr auch. 150 Jahre Freistaat und 100 Jahre bayerische Verfassung oder umgekehrt. Wie auch immer. Wir reden lieber über Frauenwahlrecht.
Wann gibt es denn die bayerische? Ist die nicht irgendwie
46? Die bayerische Verfassung ist älter als der Freistaat, aber ich habe es nicht verstanden, warum.
Das ist aber komisch.
Das ist komisch, ne?
Ja.
So, ihr lieben Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Schön, dass ihr uns wieder begleitet habt.
Seid uns wohlgesonnen.
Genau, kommt gut ins neue Jahr und ihr könnt wirklich kommentieren, egal ob mit Anregungen, Themen oder Beschwerden.
Ja, aber seid ein bisschen lieb beim Kommentieren. Ihr dürft schon kritisch sein, aber nicht so böse kritisch, okay?
War doch noch keiner.
Echt?
Okay, seid lieb zu uns. Ja. Wir sind lieb zu euch und versuchen alle 2-3 Monate was Lustiges zu senden.
Definitiv.
Bis bald.
Adieu.
Tschüss. Adieu.